Herzlich willkommen zur vierten Folge von Was ist Geld? Der Sonderserie von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Heute habe ich wieder Oliver Shantin zu Gast und wir besprechen heute die Ursachen der globalen Finanzkrise 2008. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer kleinen Sonderserie Was ist Geld? Von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Heute habe ich wieder Oliver Shantin zu Gast und heute besprechen wir das Thema die Weltwirtschaftskrise von 2007, 2008. Oliver, danke, dass du nochmal da bist.
Hey, ich freue mich wieder. Ich freue mich drauf, mal eine andere Sichtweise auf diese Wirtschaftskrise zu geben. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los.
Ich denke es auch, weil ich denke mal, dass es auch erstmal wichtig ist zu sagen, warum ist es überhaupt essentiell zu verstehen, wie die Interpretation, wie unsere Interpretation der Wirtschaftskrise ist, damit man dann auch versteht, warum aus diesem Klima heraus sich überhaupt Kryptowährungen überhaupt erst entwickelt haben. Ich glaube, das ist insbesondere, wenn man sich das Bitcoin White Paper anguckt, essentiell. Und deswegen müssen wir, glaube ich, diesen Schritt jetzt mal gehen. Man muss auch ganz klar sagen, dass viele unserer Interpretationen so nicht beispielsweise von den Mainstream abgebildet, zum Beispiel von den keynesianischen Schulen, teilweise auch von den neoklassischen Schulen. Wir halten aber trotzdem diese Interpretation für sehr wertvoll, insbesondere weil die österreichische Schule, der wir uns normalerweise jetzt hier bemächtigen werden, die einzige ist, die wirkliche Erklärung auf einer Anreizebene für diese Wirtschaftskrise bietet. Deswegen finden wir das sehr sinnvoll. Also, fangen wir einfach mal an. Wir sind im Jahr 2007, als die Krise losgeht. Wir sollten aber, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Nämlich, sie gehen zurück in das Jahr 2000, ich glaube, nee, es gibt 1993, gibt es den Community Reinvestment Act. Und dieser Community Reinvestment Act war ein Programm der amerikanischen Regierung. Und damit wollten sie ein Ziel verfolgen. Nämlich, sie haben gesehen, dass die House Ownership, also der Anteil der Bevölkerung, der Häuser besitzt, gering war. Auch im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel. Und da war dann die Intention zu sagen, wir müssen das erhöhen. Dieser Community Reinvestment Act wurde dann erlassen und er hatte mehrere Auswirkungen. Der erste, oder jedenfalls Teil davon, der wahrscheinlich wichtigste Teil davon sind die sogenannten Lending Standards. Lending Standards sind die Regeln, die Banken haben, an die sie sich selber halten müssen, um an Menschen Kredite zu vergeben. Diese können zum Beispiel sein, dass sie Einkommensnachweise bringen müssen, dass sie Nachweise bringen müssen, dass sie dauerhaft irgendwo angestellt sind. Das sind alles Dinge, dieser Investment Act, dieser Community Reinvestment Act hat sich diese Sache angenommen und hat dann privaten Banken gesagt, wir sollten diese Standards lockern. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass mehr Leute Housing bekommen, die es vorher nicht gemacht haben. Und also diese sollten jetzt dadurch, dass die Standards an Kreditwürdigkeit heruntergestuft werden, jetzt mehr Access zu Loans haben. Das war so der
Also
erste Teil.
das klingt doch eigentlich ziemlich gut. Also ich sag mal, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, die Leute haben vielleicht zu wenige Immobilien und ich meine, Immobilien sind ja auch eine Altersvorsorge machende Wirtschaft irgendwie auch ökonomisch resilienter, weil natürlich dann immer noch so ein echtes Asset dahinter liegt. Also eine Immobilie zu haben ist sicherlich besser als einen Haufen Fiat Money auf dem Konto zu haben. Und dann ist das doch eigentlich, also wenn ich das jetzt als Politiker promoten würde, dass jeder sich ein Haus leisten sollen, also das ist doch eigentlich eine gute Sache, könnte man auf der Oberfläche meinen. Leider, so wie ich das jetzt verstanden habe, wurden ja dann durch diesen Act, der da veröffentlicht wurde, die Banken angehalten, einfach nicht mehr so tiefgehend oder so streng, sage ich mal in Anführungszeichen, zu prüfen, wer denn eigentlich ja in der Lage ist, sich überhaupt ein Haus zu leisten, weil dann hat man, oder ach, das habe ich so richtig verstanden, was du gerade erzählt hast, ne? Das heißt, im Prinzip schwingt da für mich ja wieder so ein bisschen dieser Gedanke mit, ja, die Banken, die stehen ja eigentlich nur den Menschen im Weg, nämlich die Menschen wollen sich eigentlich diese Kredite nehmen, die wollen sich eigentlich Häuser leisten, aber die bösen Banker, die verlangen halt irgendwelche Einkommensnachweise, die viel zu streng sind und jetzt müssen wir da mal eingreifen als Staat, müssen jetzt mal sagen, hey, ihr lowert jetzt mal diese Standards dafür, denn dann können endlich die Leute diese Häuser haben, dann könnt ihr mehr Kredite rausgeben. Und irgendwie ist es doch immer wieder die gleiche Geschichte. Man möchte die Knappheit der Güter, die reale Knappheit der Güter, nämlich, dass es anscheinend nicht genug Häuser gibt, um damit jede Person ein eigenes Haus haben kann, was ja wahrscheinlich so ist und ist ja auch nicht unbedingt was Schlimmes, weil das gibt natürlich dann wieder Anreize, neue Häuser zu bauen. Und dann sagt man, hey, aber jetzt können wir doch einfach diese reale Knappheit der Häuser damit überwinden, dass wir einfach mehr Geld schaffen. Also mal wieder möchte man die reale Knappheit der Güter durch das Abschaffen der Knappheit des Geldes überwinden. Würdest du sagen, dass das wieder dieser zugrunde liegende Mechanismus ist, den wir auch schon zum Beispiel damals bei dem ersten Papiergeld, das dann mit Gold hinterlegt wurde, auch in der letzten Folge behandelt hatten? Ist das wieder so eine ähnliche Dynamik letztendlich gewesen oder was spielte da noch mit rein?
Also man muss sagen, du hast in gewisser Weise recht. Dort hat die Regierung versucht, den Markt, der bis zu dem damaligen Zeitpunkt so funktioniert hat und dieses Equilibrium festgelegt hat, also nach mehreren Jahren, die der Markt die Preise festgelegt hat, die auch die Lending Standards in irgendeiner Weise reguliert hat. Nachdem dieses Gleichgewicht quasi eingesetzt wurde, ich meine, wenn wir vom Markt reden, reden wir nicht von irgendeiner abstrakten Institution, irgendwie der Herrgott des Marktes, der irgendwie runterkommt auf die Erde und uns gibt uns eine Zahl. Nein,
Die
der
unsichtbare
Markt,
Hand, ne? Oder
genau.
sowas.
Der Markt ist ja eigentlich nur ein Synonym für die freiwillig interagierenden Marktteilnehmer. Ja, für Banken, für Bauunternehmen, für Menschen, die ein Haus bauen wollen, für Leute, die Real Estate developen und so weiter. Das ist der Markt. Dieser Markt hat ein Gleichgewicht in gewisser Weise erschaffen. Und dann sagt irgendwann die Regierung, wir mögen aber das Endresultat nicht. Also müssen wir jetzt irgendwas daran ändern. Und dort wird, was du glaube ich angedeutet hast, ist, dass das ein Mangel an Vertrauen gegenüber dem Markt dort ist und auch ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen in sich selbst. Nämlich, dass die Regierung jetzt die Weisheit, also mehr Weisheit hat, als es alle vorhergegangenen Marktteilnehmer eigentlich vorher hatten. Und das spielt natürlich damit rein. Du hast aber auch schon vorgegriffen, du hast nämlich gesagt, dass die Geldmenge ausgeweitet wurde. Und ja, sie wurde
Ja,
ausgeweitet.
weil also irgendwo müssen diese Kredite ja herkommen. Das war so ein bisschen mein Gedankengang. Aber erzähl mal ruhig weiter, was danach dann
Genau.
kam.
Also ich denke,
Ja.
das ist auf jeden Fall zweischneidig. Also einmal sind die Lending Standards runtergegangen. Das heißt, du kannst jetzt auf einmal an mehr Leute Kredite vergeben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Notenbanken gesagt haben, auch vor allem nach der Dotcom-Bubble, in den ganz Anfang der 2000er Jahre, dass die Federal Reserve damals gesagt hat, wir weiten jetzt unglaublich unsere Geldmenge aus. Das hat in dem Fall dann den kurzfristigen Vorteil, dass du weniger Verwerfungen hast. Das heißt, wenn Geld immer verfügbar ist, dann musst du weniger Investments liquidieren und so weiter, die vorher hätten liquidiert werden müssen und so weiter. Das heißt, die versuchen damit, den Zinssatz, den Leitzinssatz runterzubringen. So, jetzt hast du also die Kombination, also wir sind jetzt im Jahr, also 93 wurden diese Lending-Regeln verringert, ja, das heißt, die wurden gelockert. Und nach 2002, also nach der Dotcom-Bubble, wurde jetzt die Geldmenge stark erhöht. Ja? Das heißt, also, die haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal 10% mehr. 10% mehr Geldmenge. Einfach mal so. So. Und diese beiden, Faktoren, die führen zu einer Entwicklung, die meines Erachtens nur die österreichische Schule der Nationalökonomie wirklich begreift bzw. beschreibt. Da reden wir nämlich von der Business Cycle Theory. Also diese Theorie besagt, dass die Wirtschaft sich in Zyklen bewegt. Es gibt zwei Arten quasi von Phasen. Das ist einmal der Boom, in dem sehr viel Investment stattfindet, sehr viel Konsum stattfindet, und der Bust, in dem es alles ein bisschen kontrahiert, in dem Investments teilweise liquidiert werden oder dem weniger produziert und konsumiert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist unsere Gesellschaft, warum verläuft die eigentlich, warum verläuft die Wirtschaft eigentlich immer in diesen Zyklen? Und die österreichische Schule sagt, dass das viel mit externen Manipulationen des Zinsniveaus zu tun hat. Das heißt, wenn wir jetzt, Investments ausbreiten, also wenn, nee, wenn wir jetzt die Geldmenge ausbreiten, dann führt das dazu, dass unser Leitzins sinkt. Das führt dazu, dass das generelle Zinsniveau sinkt. Beispielsweise können jetzt mehr Leute, die sich früher keinen Kredit leisten konnten, einen Kredit leisten. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, früher waren es mal 6% Zins und heute hast du 2% Zins oder halt die lächerlichen Zinsen, die wir heute bezahlen müssen, beziehungsweise auch
Ja,
früher
eigentlich
durften,
null, ne? Ja,
eigentlich
oder
null.
sogar leicht negativ zum Teil.
Das sind ja alles Zinssätze, die der freie Markt niemals, niemals hervorbringen würde. Ja, das ist ja, das ist, wenn du mir sagen würdest, hey, ich gebe dir jetzt, also wenn wir zum Beispiel einen Kreditvertrag machen würden, ich sage, ich gebe dir Geld und am Ende gibst du mir weniger wieder. Ist das ein guter Deal? Dann würdest
Würden
du
die meisten
sagen,
wahrscheinlich nicht machen, aber also da
ja.
muss man vielleicht auch mal so wieder drauf schauen, was eigentlich Zins überhaupt ist. Das ist ja im Prinzip der Preis, den ich dafür zahle, um jetzt in der Gegenwart auf etwas zu verzichten, damit ich in der Zukunft mehr habe. Also man könnte sagen, das ist der Preis für den Belohnungsaufschub, den ich dadurch eingehe, dass ich meine Geldmenge sozusagen, die ich habe, mein Gespartes, jemand anderem gebe, damit er jetzt in der Gegenwart damit etwas tun kann. Hoffentlich gibt er mir dann in der Zukunft was zurück. Und deswegen könnte man sagen, dass der Zins eigentlich der Preis des Geldes ist. Also wenn das Geld sehr knapp ist, wenn sehr wenig Geld da ist im Verhältnis zu der Menge an Leuten, die gerne jetzt investieren möchten, die jetzt gerne gerade in diesem Moment Geld brauchen, hätten wir einen hohen Zins. Also das Geld ist knapp, der Zins ist hoch, der Preis des Geldes ist hoch, ne? Und wenn das Geld im Überfluss da ist, dann haben wir einen sehr niedrigen Zins. Ein negativer Zins kann sich also eigentlich unter normalen Marktbedingungen im Prinzip nicht bilden, weil es würde bedeuten, dass ich ja Konsum in der Zukunft, also das ergibt einfach keinen Sinn, weil die Zukunft immer von Unsicherheit behaftet ist, wäre ein Konsum in der Zukunft dann nicht, also der kann dann nicht mehr wert sein als das Geld jetzt. Also ein negativer Zins dreht das eigentlich völlig ad absurdum. Lass uns da gar nicht drüber sprechen, da bekomme ich Kopfschmerzen. Aber es heißt, auf jeden Fall kann man den Zins als Preis des Geldes sehen. Und wenn man den jetzt natürlich manipuliert, muss man im gleichen Zuge auch mehr Geld zur Verfügung stellen, ne? Also meistens geht das damit einher, dass man dann sagt, ja, wir als Zentralbank garantieren, also wir verleihen jetzt einfach Geld zu Zinssatz X, zum Beispiel 0,1%, was weit unter dem natürlichen Preis des Geldes liegen würde, der sich gebildet hätte. Und alle können jetzt zu uns kommen und sich Geld so billig leihen. Und dadurch passt sich natürlich dann auch der Marktzins an. Ja, das sieht man zum Beispiel auch sehr gut. Jetzt vielleicht greife ich schon ein Stück vor, aber Bitcoin, was ein sehr hartes Geld ist, meiner Meinung nach sogar das härteste Geld, was wir haben, hat einen recht hohen Zinssatz. Der wird nämlich nicht von irgendeiner Zentralbank manipuliert, sondern er bildet sich am Markt. Und wenn ich zum Beispiel meine Bitcoins verleihe, dann kann ich durchaus 5, 6, 7, 8% dafür bekommen, weil das ein sehr knappes, hartes Geld ist. Bei Euros ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber lass uns mal wieder zurückkommen. Also 1993 wurden die Standards für neue Kredite auf Anheißen der Regierung verringert. Also Banken mussten nicht mehr so streng kontrollieren. Dann
Nicht
kam
nur,
es,
dass sie nicht mehr mussten, sie durften nicht
sie
mehr.
durften nicht, genau, ja, sie durften nicht,
Durften
damit
nicht mehr.
mehr Leute Kredite bekommen konnten. Das war so
Genau.
das Ziel, damit mehr
Genau.
Leute Häuser kaufen konnten.
Genau. Das ist eine. Und ich denke, wir kommen noch mal kurz auf die Wirtschaftszyklentheorie, also Business Cycle Theory, zurück. Wenn wir nun Zinssätze haben, also man muss immer, also als Unternehmer musst du jedes Investment immer in Relation zum Zinssatz sehen. Das heißt, wenn du ein Investment planst, dann musst du es immer damit vergleichen, wie viel du mit einem halbwegs risikofreien Bankanlage, also wenn du es einfach auf dein Bankkonto legst, um dort Zinsen zu bekommen, dann musst du es immer damit vergleichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein 6% Zinsen bekommen würdest, für dein Geld, dann müssen alle deine Investments müssen einen Return oder Expected Return von über 6% haben. Weil sonst würde sich das für dich nicht rentieren. Wenn du jetzt also diesen Zinssatz künstlich verringerst, dann werden auf einmal andere Investments wirtschaftlich machbar. Ja, wenn du zum Beispiel dann auf 1% runtergehst, dann werden die ganzen Investments, die vorher nicht wirtschaftlich waren, auf einmal wirtschaftlich. So. Diese birgen allerdings auch Risiken. Ja? Also zum Beispiel ist sind wenn du Expected Value von 1% hast, dann hat das unter Umständen auch viel damit zu tun, dass das ein sehr risikobehaftetes Ding ist. Deswegen hast du dort halt ein Risiko. Und sobald du dann irgendwann wieder die Zinssätze erhöhst, ja, und sie müssen auch irgendwann wieder erhöht werden, weil du sonst eine sehr, sehr steigende Inflation hast. Ja, du hast eine unglaubliche Inflation. Das ist für viele Teile der Bevölkerung nicht unbedingt angenehm, dass es diese Inflation gibt. Wie zum Beispiel Arbeiter. Normalerweise werden Löhne nicht so schnell angepasst, wie das die Preise tun und so weiter und so fort. Deswegen hast du irgendwann auch einen Druck, diese Geldschwemme zu beenden. Und ab diesem Punkt werden die gesamten Investments, die jetzt einen geringeren Expected Return abwerfen als der Zinssatz, werden auf einmal unrentabel. Und das führt zu unglaublichen Verwerfungen, weil dann musst du liquidieren. Ja, das kann man sich ungefähr so vorstellen.
Ja,
Angenommen,
verstehe.
man hat eine Party, eine Geburtstagsparty. Und für diese Geburtstagsparty kauft man sich neues Besteck, neue Gläser, vielleicht neues Soundsystem und so weiter und so fort. Dann kommen auf einmal alle möglichen Menschen und es ist auf jeden Fall ein viel höherer Bedarf an diesen Gläsern, an allen möglichen da. Und man konnte ihn nur mit diesen Investments decken. Am nächsten Tag sind aber die Leute wieder weg. Das heißt, man hat für diese Investments überhaupt keinerlei Verwendung. Das heißt, auf einmal kommen nicht mehr 20 Leute zu dir, 30 Leute zu dir, sondern es kommen einfach 4 Leute wieder zu dir. Du hast deine ganze Zeit, deine ganzen Assets dort rumstehen, die nicht produzierend sind. Und diese müsstest du im Endeffekt liquidieren. Oder du gehst die andere Variante und machst jeden Tag Party. Aber die Frage ist, wie kriegst du dieses Geld? Und unsere Zentralbanken sind insbesondere in Krisenzeiten durch die Geldmengenausweitung extrem bedacht darauf, wenn man es ganz salopp sagt, also die Party immer am Laufen zu lassen und damit es nicht zu diesem Kollaps kommt. Das Problem ist, je länger man diese Party am Laufen lässt, so größer ist diese Bubble. Ja?
Verstehe.
So größer wird diese Bubble aufgeblasen. Das erklären wir jetzt auch nochmal anhand der Housing Bubble und der dann nach sich folgenden Finanzkrise. Wie das funktioniert ist.
Also eigentlich ist es ja dann so, also wenn zum Beispiel ein natürlicher Marktzins sich gebildet hätte nehmen wir mal an, für den Euro wären das vielleicht 5%. Ja, ohne dass jetzt eine Zentralbank eingreift. Gab es ja in den 90ern tatsächlich auch mal bei der D-Mark dann noch, da waren die Zinsen tatsächlich auch in diesem Bereich. Und dann macht also jedes Investment, was weniger als 5% abwirft, überhaupt keinen Sinn für mich, weil dann kann ich das Geld auch einfach sicher bei der Bank parken, habe nicht das Investmentrisiko und bekomme meine 5%. Also ein gesunder Marktzins verhindert automatisch Hochrisiko- oder sehr risikobehaftete oder, sage ich mal, ökonomisch unsinnige Investments.
Genau.
Aber ein sehr niedriger Marktzins, ein manipulierter niedriger Marktzins, incentiviert schlechte, also in Anführungszeichen schlechte, im ökonomischen Sinne unsinnige Investments, könnte
Ja,
man sagen.
ja.
Interessant, ja.
100%. An dieser Stelle haben wir die Aufnahme unterbrochen und werden sie in der nächsten Woche fortsetzen. Hier werden wir unsere bereits erlangten Erkenntnisse auf die Housing Bubble aus 2007, 2008 anwenden.